Guten Morgen miteinander. Wir haben auch einen Gast unter uns, der beim Welcome, beim Deutschkurs dabei ist. Und darum versuche ich auf Hochdeutsch zu predigen heute. Wir haben seit Beginn dieses Jahres haben wir schon 16 Predigten gehört über die Apostelgeschichte. Und heute kommt jetzt die 17. Und bis Ende Jahr folgen weitere 20 Predigten über die Verbreitung des Evangeliums durch die Apostel. Zur 17. Predigt gehört nur ein einziger Vers. Und auf den ersten Blick passiert da nichts Sensationelles. Dieser Vers tönt eher so wie ein Schlusssatz nach einem längeren Abschnitt. So wie nach dem Märchen jeweils geschrieben steht, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Ich lese diesen Vers einmal, du kannst den Titel einblenden. Darum geht es, es ist immer noch in der Predigtreihe, das Reich Gottes wächst durch den Heiligen Geist. Und ich gebe dieser Predigt den Titel, nutze die Gunst der Stunde. Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ein wunderschöner Vers, so richtig friedlich, harmonisch, fast etwas langweilig. Ein Vers so richtig zum Entspannen und zu genießen, würde man eigentlich denken. Aber dieser Vers, der fordert uns ganz gewaltig heraus. So hatte nun die Gemeinde Frieden. Was bis jetzt in der Apostelgeschichte alles gelaufen ist, die Jünger haben nicht vergessen, wie sich Jesus Christus spektakulär von ihnen verabschiedet hat, als er in den Himmel aufgefahren ist. Das, was dann an Pfingsten sich ereignet hat, das hat das Leben der Jünger bleibend verändert. An diesem Tag ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Und an diesem einen Tag haben sich rund 3000 Leute bekehrt. Wenn alle Stühle hier besetzt wären, wären wir so ziemlich genau 150 Besucher. Und das waren 20 Mal so viel, die sich an einem Tag bekehrt haben. Bald darauf hat die Heilung eines Gelähmten im Tempel von Jerusalem die kleine christliche Gemeinde auf einen Schlag berühmt gemacht. Die Leute, die haben sich vor lauter Staunen kaum erholen können, was da alles passiert ist. Aber das war nur der Anfang einer ganzen Reihe von Wundern. Bei den politischen und geistlichen Führern im Lande haben die Jünger sich mit diesen Wundertaten und mit ihren Predigten allerdings sehr unbeliebt gemacht. Der Erfolg der jungen Gemeinde hat den Obersten im Lande überhaupt nicht gepasst. Die Apostel sind darum verhaftet worden, sie sind verhört worden, man hat ihnen Strafen angedroht, wenn sie nicht aufhörten, über diesen Jesus von Nazareth weiterhin zu erzählen. Die Apostel sind ins Gefängnis gesteckt worden, sind dann aber von einem Engel auf aufsehenerregende Art auch wieder befreit worden. Man ist sogar so weit gegangen, dass man die Apostel auch ausgepeitscht hat. Aber sie und ihre Gemeinde, die haben trotz aller Verfolgung und Bedrohung nicht aufgehört, das Evangelium weiter zu verbreiten. Es hat dann allerdings auch einen kleinen Rückschlag gegeben, als ein Ehepaar tot umgefallen ist, weil es die Gemeinde betrogen hat. Und trotz allem hat das Volk diese junge christliche Gemeinde immer mehr geachtet und immer mehr Leute haben sich dieser Gemeinde angeschlossen. Die geistlichen Führer im Lande, die haben dann aber zu drastischeren Mitteln gegriffen. Sie haben es zugelassen, dass Stephanus, einer der auffälligsten Glieder in dieser Gemeinde, verleumdet worden ist und vom Volk gesteinigt. Und dann haben sie einem besonders eifrigen Pharisäer mit Namen Saulus noch die Vollmacht gegeben, die Gläubigen zu verfolgen und sie ins Gefängnis zu stecken. Und daraus ist eine harte Zeit der Verfolgung angebrochen. Das hatte zur Folge, dass die meisten Gemeindeglieder aufs Land geflüchtet sind und versucht haben, sich in Sicherheit zu bringen. Nur die Apostel sind in Jerusalem zurückgeblieben. Aber Jesus selber ist diesem Gemeindeschreck Saulus auf so übernatürliche und eindrückliche Art begegnet, dass dieser sich bekehrt hat. Und damit hat die Verfolgung ein Ende genommen. Und genau hierhin passt jetzt unser Predigtvers. Schauen wir den ersten Teil noch genauer an. Da steht: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Hier wird so ganz nebenbei erwähnt, dass es in der Zwischenzeit nicht nur in Judäa und Samaria Gemeinden gegeben hat. Die Christen, die wegen der Verfolgung aus Jerusalem geflüchtet sind, die haben auch in Galiläa Gemeinden gegründet. Galiläa liegt im Norden des Landes, westlich vom See Genezareth. Und diese neuen Gemeinden, die waren ein positives Nebenprodukt der Verfolgung. Nun steht da, dass die Gemeinde Frieden hatte. Das heißt, sie sind plötzlich nicht mehr bedrängt, bedroht und verfolgt worden. Weder von den politischen noch von den religiösen Führern im Land. Und dieser Friede hat etwa 3 Jahre gedauert, vielleicht ein bisschen länger. Aber bereits im Kapitel 12 lesen wir, dass eine neue Verfolgungswelle losgebrochen ist unter König Herodes. Was aber hat der Gemeinde dieser Frieden gebracht? Was haben sie aus dieser Zeit des Friedens gemacht? Es steht hier: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf. Und baute sich auf. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Sich aufbauen hat nichts mit zahlenmäßigem Wachstum der Gemeinde zu tun. Es geht vielmehr um die Auferbauung jedes einzelnen Gemeindegliedes. Ein anderes Wort für Auferbauung wäre Heiligung. Das heißt, die Glieder der Gemeinde, die sind im Glauben gewachsen in dieser Zeit. Die Gemeindeglieder, die haben also die Zeit des Friedens dazu genutzt, sich in den Glauben zu vertiefen. Und da hat es ihnen natürlich geholfen, dass sie sich ungehindert als Gemeinde haben treffen können. Bei diesen Zusammenkünften sind ganz sicher mal die Neubekehrten geschult worden. Die Jünger, die selber noch mit Jesus im Land umhergezogen sind, die haben sicher stundenlang erzählt, was sie in dieser Zeit mit Jesus als erlebt hatten. Sie haben auch den Neubekehrten klargemacht, was auch für sie die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus für eine Bedeutung hat. Und sicher hat man in der Gemeinde auch die alttestamentlichen Bücher studiert, miteinander gelesen und darüber ausgetauscht. Die Gemeindeglieder, die haben einen großen Teil ihres Lebens miteinander geteilt. Sie haben sich auch um die gekümmert, die in Not waren. Und sie haben regelmäßig miteinander Abendmahl gefeiert, als Erinnerungsmahl an Jesus Christus. Sie haben sich sicher auch sehr viel Zeit fürs Gebet genommen und ganz sicher haben sie versucht, mit System das Evangelium und das Volk zu bringen. Diese Zeit des Friedens, auch wenn die nur etwa gut 3 Jahre gedauert hat, das war eine sehr fruchtbare Zeit für die Gemeinde. Man kann sagen, diese Christen der ersten Gemeinde, die haben diese Zeit des Friedens voll ausgekostet. Und wir? Wir Christen in der Schweiz, wir befinden uns mitten in der Zeit des Friedens. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir in einer Welt leben, in der alles in bester Ordnung ist. Überhaupt nicht. Das hat uns gerade letzte Woche wieder gelehrt. Aber wir Gläubigen haben in dem Sinn Frieden, dass wir unseren Glauben ungehindert ausleben können. Wir werden in keiner Art und Weise bedroht oder verfolgt. Wir können uns versammeln, so oft wir wollen. Jeder von uns kann sich so viele Bibeln besorgen, wie er möchte. Die christliche Literatur ist frei zugänglich. Und wenn wir das Evangelium weitererzählen möchten, dann können wir das tun, ganz ungehindert. Im schlimmsten Fall werden wir höchstens etwas schräg angeschaut, aber wir sind überhaupt nicht eingeschränkt in allen unseren Aktionen. Nutzen wir diese Zeit des Friedens? Lassen wir uns aufbauen in unserem Glauben? Oder wozu nützen wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht? Ist es uns überhaupt ein Bedürfnis, im Glauben zu wachsen? Wie viel wir in den Glauben investieren wollen, das ist immer auch eine Frage der Prioritäten. Darf ich eine unangenehme Frage stellen? Wer oder was steht in deinem Leben an erster Stelle? Weil wir jetzt da miteinander Gottesdienst feiern, ist die Antwort relativ naheliegend: Jesus Christus. Das ist die einzige richtige, fromme Antwort, aber ist es auch die ehrliche Antwort? Ich muss mir diese Frage auch gefallen lassen. Was steht in meinem Leben an erster Stelle? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? In der Gemeinde der ersten Christen ist Jesus Christus garantiert an erster Stelle gestanden. Das haben sie mit ihrem Glaubensleben, mit ihrem ganzen Lebenswandeln bewiesen. Wer oder was in unserem Leben an erster Stelle steht, das sehen wir vielleicht am besten, wenn wir uns mal Rechenschaft abliefern, wie wir unsere Freizeit verbringen. Darf Jesus mitbestimmen, wenn es darum geht, unsere Freizeit zu gestalten? Nutzen wir wenigstens einen Teil der Zeit, die uns zur Verfügung steht, um im Glauben zu wachsen? Suchen wir die Nähe zu Gott? Ist uns das wichtig? Oder verstehen wir unter Freizeit einfach, dass wir endlich nach Lust und Laune leben können, dass wir in der Freiheit alles tun und lassen können, wonach wir gerade Lust haben? Wenn diese Gesinnung überhand nimmt, dann besteht die Gefahr, dass wir nach dem Lustprinzip leben. Die Bibel nennt das Leben im Fleisch. Und dazu schreibt Paulus in Römer 8, Vers 13: Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Das ist eine krasse Aussage. Diese Aussage ist knallhart. Und dieser Vers ist nicht etwa an Ungläubige gerichtet, sondern an Gläubige. Und Paulus meint mit "dann werdet ihr sterben müssen" nicht etwa den irdischen Tod, sondern den ewigen Tod, das endgültige Verlorengehen. Und damit warnt Paulus auch uns Christen von heute. In unserem Land gibt es so viele verlockende Angebote, wie wir unsere Freizeit gestalten können. Sport, Freizeit und Vergnügungszentren, die boomen. Müsst nur mal nach Winterthur schauen, was da in letzter Zeit alles eröffnet worden ist an Freizeit- und Vergnügungsangeboten und was weiter geplant ist. Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass diese Angebote immer mehr unser Leben dominieren und gleichzeitig unser Glaube immer mehr verkümmert, dass bis kaum etwas vom Glauben vorhanden ist und alles andere wichtiger wird. Das Leben, das auf fleischliche Begierden, auf Lust ausgerichtet ist, das färbt auch auf uns Christen ab. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Das heißt nicht, dass es verboten ist, sich zu vergnügen. Überhaupt nicht. Spaß zu haben im Leben, das gehört zu uns und das ist ein Teil von unserem Leben. Gott selber hat auch dem jüdischen Volk 3 Feste angeordnet pro Jahr. Und er hat die Juden aufgefordert, sie sollen diese 3 Feste in einer fröhlichen und freudigen Atmosphäre feiern. Gott gönnt uns Zeiten, wo wir das Leben in vollen Zügen genießen dürfen, aber alles im richtigen Verhältnis und so, dass immer klar wird, was das Wichtigste ist und wer an erster Stelle steht. So wie uns das Gemeindeleben der ersten Christen geschildert wird in der Apostelgeschichte, war es bei ihnen keine Frage. Bei ihnen ist Jesus an erster Stelle gestanden. Als Menschen kennen wir fleischliche Begierden. Vieles weckt unsere Lust. Und wir haben auch natürliche Triebe, die gehören auch zu uns. Das Verlangen nach Essen, Trinken und Schlaf. Diese Triebe oder diese Bedürfnisse, die müssen gestillt werden, sonst haben wir da ein Problem. Der gesunde Geschlechtstrieb fördert auch das Verlangen nach dem anderen Geschlecht. Es gibt auch einen Mitteilungstrieb, einen Sammeltrieb, auch einen Trieb, sich überall in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Die Elektronikindustrie füttert auch sehr erfolgreich unseren Spieltrieb. Und weit verbreitet ist halt auch der Trieb, sich ins Vergnügen zu stürzen. Diese Triebe und Begierden, die gehören zu unserem Leben. Wir sollten versuchen, diese Triebe und Bedürfnisse in einem gesunden Maß zu kontrollieren, so dass der Glaube das Wichtigste bleibt in unserem Leben. Wer sich aber von diesen Trieben beherrschen lässt, verliert schnell die Kontrolle über sein Leben und kann auch süchtig werden. Auch wer gläubig ist, kann zum Beispiel der Informationssucht verfallen und muss zugeben, dass er keinen Tag mehr ohne das Internet auskommt. Auch Gläubige können in eine Spiel- oder Pornosucht schlittern. Und das kann einem das Leben zerstören. Und damit setzen wir den Glauben aufs Spiel. Und genau davor warnt uns Paulus in diesem Vers, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Von diesen negativen Auswirkungen, von solchen Trieben und Begierden, müssen und können wir auch befreit werden. Im Johannes 8, Vers 36 steht, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Da können wir uns schon fragen, wovon müssen wir denn überhaupt befreit werden? Und gibt es überhaupt eine totale Freiheit? Oft wird Freiheit definiert mit, das machen zu können, was man will, ohne jede Einschränkung. Aber da sind wir schnell wieder beim Lustprinzip, das uns in Richtung Sucht treibt und das uns tatsächlich das Leben und den Glauben zerstören kann. Und das tönt dann gar nicht mehr nach Freiheit. Jesus bietet uns eine ganz andere Freiheit, eine Freiheit, die uns zu einem erfüllten Sinn erfüllten Leben führt. Wir Menschen müssen in erster Linie von uns selber befreit werden. Wir sind dann ganz frei, wenn wir allein von Jesus abhängig sind. Wer seinen Willen dem Willen Jesus unterordnet, der wird frei von seinen selbstzerstörerischen Trieben, Begierden und Süchten. Und darum sollten wir uns immer darum bemühen, den Willen Gottes für unser Leben herauszufinden. Und genau darum ist es Paulus gegangen, als er für die Gläubigen in Kolossä gebetet hat. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung Kolosser 1, 9 und 10. Dort schreibt Paulus, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Wir sollen den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Wer seinen eigenen Willen dem Willen Gottes unterordnet, wer Jesus vertraut, wer Jesus als seinen Herr in seinem Leben akzeptiert, der wird innerlich im Herzen verändert. Er wird zu einer Neuschöpfung. Es wird ihm immer wichtiger, sein Leben in den Dienst von Jesus zu stellen. Das heißt, er möchte für Jesus unterwegs sein. Bei Jesus finden wir die Freiheit, nach der wir uns im Innersten sehnen. Aber mal ehrlich, ist das auch realistisch? Ich meine, riskieren wir nicht, das wirkliche Leben zu verpassen, wenn wir uns einfach so Jesus ausliefern? Ich meine, es braucht schon sehr viel Vertrauen, meine eigenen Vorstellungen meine Ideen und Ziele aufzugeben und sicher zu sein, dass Jesus mich richtig führt. Dass er mir ein Leben bietet, das mich total ausfüllt und befriedigt und dass er garantiert dafür sorgt, dass mein Leben gelingt. Traue ich ihm das wirklich zu? Schauen wir uns an, wie das die Gemeinde in der Apostelgeschichte gemacht hat. Unser Vers geht weiter. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn. Und lebte in der Furcht des Herrn. Diese ersten Christen, die hatten eine Gottesfurcht. Was bedeutet das? Alle diese Ereignisse, die wir aus den 16 ersten Predigten der Apostelgeschichte kennen, die haben diese Menschen tief geprägt. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, das war ein Riesenereignis mit ungeahnten Auswirkungen auf ihr Leben. Dann haben sie die Himmelfahrt miterlebt, das Ausgießen des Heiligen Geistes mit all diesen Folgen. Alle diese Wunder, die dann passiert sind, aber auch die Erlebnisse während der Zeit der Verfolgung, alle diese Ereignisse haben diesen Gläubigen gezeigt, mit was für einem Gott sie es zu tun hatten. Gott hat mit seinem Eingreifen der Gemeinde seine Größe und Allmacht auf eindrückliche Art bewiesen. Das, was Jesus den Jüngern vorausgesagt und versprochen hatte, das hat sich Wort für Wort erfüllt. Ist alles so gekommen. In seinem Namen haben die Apostel Wunder gewirkt. Der Heilige Geist hat anstelle von Jesus, der Heilige Geist, der anstelle von Jesus zu ihnen gekommen ist, hat ihnen die Unterstützung gegeben, die ihnen Jesus versprochen hatte. Und sie haben das Wirken des Heiligen Geistes im Alltag immer wieder hautnah erleben können. Diese Erlebnisse, die haben in der Gemeinde eine tiefe Furcht vor Gott hinterlassen. Und das hat sie dazu motiviert, ihr Leben ganz auf Gott auszurichten und ihm voll zu vertrauen. Aber was genau ist denn überhaupt Gottesfurcht? Worum geht es da? Gottesfurcht hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. Wenn jemand Gottesfurcht hat, dann ist ihm einfach bewusst geworden, wie groß, erhaben, allmächtig und heilig dieser Gott ist. Wenn ich Furcht vor Gott habe, dann habe ich eine Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes. Dann anerkenne und achte ich diesen Gott als die Person, die über mir steht. Und dann ziehe ich daraus die Konsequenzen und gebe diesem Gott die ganze Ehre. Dann geht es nicht mehr um mich, sondern dann geht es immer um Gott. Das ist Ehrfurcht vor Gott. Und je klarer ich mir ein Bild von Gott machen kann, desto größer wird meine Ehrfurcht vor ihm. Mir imponiert Gottes Schöpfungskraft, wenn ich an das unendliche Universum denke, das er geschaffen hat. Und genau gleich genial hat er auch den Mikrokosmos geschaffen. Wer sich mit der Mikrobiologie befasst, der kommt ja aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Gott hat mit der Geschichte seines Volkes Israels auch bewiesen, dass er schlussendlich der Einzige ist, der das Sagen hat auf dieser Welt. Weil anhand der Bibel können wir erkennen, dass sich die Pläne Gottes langsam aber sicher Wort für Wort genauso erfüllen, wie das die Propheten aufgeschrieben haben. Und wenn wir seinen Katalog von Geboten und Gesetzen anschauen, dann können wir erkennen, wie heilig dieser Gott ist. Gott ist gut, rein, ehrlich, geradlinig, eben heilig. Und er verlangt von jedem Menschen, der die Ewigkeit einmal bei ihm im Himmel verbringen möchte, dass er ebenso heilig, rein und gut ist wie Gott selber. Dazu gehört eigentlich, dass wir diese gut 600 Gebote und Gesetze einhalten könnten, die er uns gegeben hat. Und uns allen ist klar, dass wir genau diesen Anforderungen gar nicht gerecht werden können. Wir können das nicht. Kein Mensch schafft das, diese Gebote und Gesetze einhalten zu können. Wir müssen zugeben, kein Mensch kann so werden, wie Gott ist. Und darum stehen wir vor Gott in einer tiefen Schuld. Und darum muss jeder Mensch erlöst werden. Und darum ginge jeder Mensch unweigerlich verloren, wenn da nicht Jesus Christus wäre. Er hat für uns diese Gebote, das ganze Gesetz eingehalten. Und für unsere Unfähigkeit, das Gesetz einzuhalten, hat er die Strafe getragen. Er ist bestraft worden an unserer Stelle. Für unsere Sünden, für unsere Schuld vor Gott ist er am Kreuz gestorben. Wer diese Schuld einsieht, an Jesus glaubt und diese Sündenvergebung durch ihn persönlich in Anspruch nimmt, der bekommt Frieden mit Gott. Der steht dann vor Gott, wie wenn er noch nie gegen ein Gesetz oder ein Gebot verstoßen hätte. Ist es nicht fantastisch? Mit solch einem Gott haben wir es zu tun. Aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs kennen wir diese Güterzüge, die die Juden zu Tausenden in die Konzentrationslager transportiert haben. Die allermeisten von ihnen sind der sicheren Vernichtung entgegengefahren. Vergessen wir nicht, als Mensch war jeder von uns auf solch einem Todeszug unterwegs in die ewige Verlorenheit, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Auf dem besten Weg in die Hölle, wie das die Bibel beschreibt. Jesus hat uns von diesem Todeszug herabgeholt. Er hat uns vor der sicheren Vernichtung bewahrt. Sonst hätte es für uns keinen Ausweg gegeben. Wer begreift, was mit ihm da passiert ist, der wächst in der Ehrfurcht vor Gott. Wer erfasst, was er für ein Glück hat, dass Jesus kennen darf, der wird unendlich dankbar. Und das muss doch Auswirkungen zeigen in unserem Leben. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich vor der ewigen Katastrophe bewahrt worden bin, dann möchte ich doch ganz genau hinschauen, wem ich das zu verdanken habe. Was da mit mir passiert ist, das kann mich doch nicht kalt lassen. Das treibt mich doch in die Nähe von Jesus, der mir das Leiden und Sterben erspart und mich vor der ewigen Strafe bewahrt hat. Wenn ich begreife, dass Gott seinen eigenen Sohn geopfert hat, um mich zu retten, dann muss ich doch darauf reagieren. Seine unendliche Liebe, die er mir bewiesen hat, verdient wirklich, dass ich ihm den ersten Platz in meinem Leben überlasse. Und da sollte es mir eigentlich leicht fallen, mein ganzes Leben ihm anzuvertrauen. Wer alles so für mich getan hat, mich zu retten, der verdient doch mein volles Vertrauen. Da kann ich doch sicher sein, dass er mich auch garantiert auf dem richtigen Weg durchs Leben führt. Paulus hat dies im Römerbrief 8, Vers 32 so ausgedrückt: Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und noch etwas bewirkt die Furcht vor Gott in meinem Leben. Ehrfurcht vor Gott gibt mir den Antrieb, mich von allem zu distanzieren, was den Prinzipien Gottes zuwiderläuft, was gegen die Prinzipien Gottes verstößt. Ich kann doch nicht von Neuem drauf lossündigen, wenn ich weiß, was es Jesus gekostet hat, mich von der Schuld vor Gott zu befreien. Dann wird es mir doch immer mehr zum Anliegen, so zu leben, dass ich Gott nicht immer wieder von Neuem enttäusche. Wer gerade da seine Krämpfe hat und immer wieder erleben muss, dass er versagt, dem möchte ich Mut machen, sich helfen zu lassen. Dafür sind wir füreinander da in der Gemeinde. Unternimm etwas dagegen. Geh auf jemanden zu, lass dir helfen von jemandem, zu dem du Vertrauen hast. Schlussendlich ist es Jesus, der uns von jeder Sucht, ob jetzt groß oder klein, erlösen kann und befreien kann. Die ersten Christen in der Apostelgeschichte, die haben das Eingreifen Gottes immer wieder hautnah erlebt. Das waren ganz gewaltige Ereignisse für sie. Sie haben seine göttliche Macht immer wieder eindrücklich zu spüren bekommen. Es scheint uns, wie wenn es diese ersten Christen viel einfacher gehabt hätten als wir heute. Aber unser Vorteil ist, dass wir von diesen ersten Christen lehren können. Wir können nicht nur nachlesen, was sie alles erlebt haben. Wir haben zusätzlich noch das restliche Neue Testament. Im Neuen Testament und in der Bibel, in der ganzen Bibel, hat uns Gott aufschreiben lassen, was für unser Leben wichtig ist, worauf wir achten sollen, damit wir ein Leben führen können, wie es Gott gefällt. Und was zu einem Leben gehört, das sinnvoll ist und das ans Ziel führt. Die Bibel ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Und darum sind wir auch darauf angewiesen, dass wir jeden Tag darin lesen können. Die Bibel verrät uns alles über unseren großen Gott und Erlöser Jesus Christus. Das Leben in der Bibel, das hat Einfluss auf uns, das verändert uns. Die Bibel und auch die Gemeinschaft, die Gemeinde bietet, die sind der Schlüssel zum persönlichen Wachstum im Glauben. Diese Zeit des Friedens, in der wir heute stehen, sollten wir darum unbedingt nutzen. Wer im Glauben wächst, bei dem wird gleichzeitig auch die Ehrfurcht vor Gott wachsen, ganz bestimmt. Und dies bleibt nicht ohne Folgen. Schauen wir den Predigtvers noch fertig an. Dort heißt es: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Hier ist jetzt vom zahlenmäßigen Wachstum der Gemeinde die Rede. Es haben sich offenbar laufend Menschen dieser Gemeinde angeschlossen, indem sie sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Und so ist Gott durch diese erste Gemeinde großartig verherrlicht worden. Diese Kombination von Wachstum im Glauben und Ehrfurcht vor Gott hat die Gläubigen gereinigt und befähigt, Gott zu dienen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat sich in dieser Gemeinde breit machen können, sodass die Gläubigen mit Vollmacht und Autorität das Evangelium weitergegeben haben und das Volk gebracht haben. Und so ist aus diesen gut 3 Jahren Friedenszeit eine ganz fruchtbare und gesegnete Zeit geworden. Durch das Wirken des Heiligen Geistes ist das Reich Gottes gewachsen. Seit einigen Monaten wird in unserer Gemeinde um Erweckung in Ephretikon und der Umgebung gebetet, in einer der Gebetsgruppen. Und das ist eine gute Sache. Erweckung passiert aber nicht, indem wir plötzlich von Menschen überrannt werden, die sich bekehren und die sich unserer Gemeinde anschließen wollen. Erweckung fängt in der Gemeinde bei den Gemeindegliedern an. Erweckung entsteht dort, wo Gläubige ihr Leben in Ordnung bringen, wo ihnen etwas daran gelegen ist, im Glauben zu wachsen und wo sie in der Ehrfurcht vor Gott zunehmen und ihm den ersten Platz überlassen. Wachstum im Glauben und Ehrfurcht vor Gott sind Voraussetzungen, dass der Heilige Geist auch in unserem Leben etwas ausrichten kann. Geben wir diesem Wirken des Heiligen Geistes doch den Platz, den er braucht, um in unserem Leben etwas ausrichten zu können, wie wir es von der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte gehört haben. Und dann könnte auch bei uns Wirklichkeit werden, was in diesem Vers 31 steht, nämlich, dass sich immer mehr Menschen um uns herum bekehren, sich unserer Gemeinde anschließen, dass unsere Gemeinde wachsen darf und dass wir für die Verherrlichung Gottes unterwegs sein können als Gemeinde. Wenn wir eine solche Erweckung erleben könnten, das wäre doch das Allergrößte, was wir uns alle wünschen. Und darum die Aufforderung: Nutzen wir diese Stunde, diese Gunst der Stunde. Amen.